First Level machen wir zentral und vor Ort Einsätze und Projekte der Standort, sagte Frank Röbers im heutigen Gespräch. Unsere Themen: Was sind die IT-Engpässe für KMU-Kunden und wie liefert das Franchise-System 1:1 eine mögliche Antwort? Wie läuft das Orchestrieren von verteilten Serviceprozessen im System genau ab? Wie funktioniert ein zentraler First-Level-Support für deutschlandweit verteilte Standorte? Und welche Wachstumsziele hat die 1:1 in welchem Zeitraum? Vielen Dank an Frank Röbers, den Vorstand der Synaxon AG und Geschäftsführer der 1:1, für das spannende Gespräch und den Austausch über verteilte Serviceerbringung mit einer Zentrale und wachsenden Standorten. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleister und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. MSP Insights heute einmal aus dem sehr schönen Studio hier in Schloss Holte. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank an die anderen hier im Raum, dass ich in diesem tollen Studio sein darf und zum Kernthema verteilte Serviceerbringung dich einmal ausfragen, denn ihr beschäftigt euch da sehr, sehr intensiv mit. Und bevor wir für euch alle in die Details reingehen und Frank befragen, falls es jemanden gibt, der jetzt zuhört und nicht weiß, mit wem ich spreche, bitte stell dich einmal vor.
Mein Name ist Frank Röbers, bin Vorstandsvorsitzender der Synaxon AG und Geschäftsführer der 1:1, was eine 100%ige Tochter von uns ist, und ich bin 55 Jahre alt, fast 54, und ich werde in wenigen Wochen 55.
So wie ich, ja. Wenige Tage nach dir.
Ja, ja.
Heute geht es ein bisschen um die 1:1 und wir schauen mal alles, was auch die Synaxon dann in dem Rahmen betrifft. Und ja, jede Strategie dreht sich ja auch etwas um den Kunden. Und du hast aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, glaube ich, in den vielen Jahren, die du als Synaxon 1:1 aktiv bist, mit den vielen, vielen Unternehmen, für die ihr tätig seid, auch einen sehr guten Blick in das, was Kunden und eure Zielgruppe umtreibt. Mhm. Und starten wir vielleicht mal damit, reinzugucken, was aus deiner Erfahrung, aus deiner persönlichen Sicht für so ein, ja, eine Zielgruppe der 1:1 tatsächlich IT-seitig die schwierigsten, heute vielleicht noch nicht richtig gut gelösten Probleme sind.
Also eins der Kernprobleme, die wir erkannt haben, ist, dass wir eine steigende Abhängigkeit der Kunden von der IT wahrnehmen. Welche Überraschung, durch zunehmende Digitalisierung immer mehr Geschäftsprozesse natürlich auch digital und in der IT abgebildet werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Qualität der Dienstleister nicht ganz Schritt hält mit der steigenden Abhängigkeit. Wir haben also eine sehr stark schwankende, sehr stark streuende Qualität im Markt. Wir haben ja so circa 25.000 IT-Dienstleister da draußen. Und da sind nicht nur Top-Leute und Top-Unternehmen dabei. Und gerade so die Zielgruppe 20 bis 250 PC-Arbeitsplätze ist in der Situation sehr oft auf sehr kleine Unternehmen zu treffen, die mal einen guten, mal mehr und mal einen weniger guten Job machen. Und genauso wie du als Laie kaum beurteilen kannst, ob dein Anwalt oder dein Steuerberater einen guten Job macht, ist es natürlich für einen Firmenkunden auch schwierig zu beurteilen, habe ich es mit einem fähigen IT-Dienstleister zu tun. Also eine vertrauenswürdige bundesweite Marke, wo man sagen kann, okay, wenn ich dahin gehe, dann läuft das schon, gibt es interessanterweise in dieser Zielgruppe nicht. Also es gibt es in dem Bereich der Großunternehmen, 1000 Arbeitsplätze und mehr, da haben wir sehr große, sehr professionell auftretende Unternehmen als Dienstleister da. So etwas fehlt in der Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und ich glaube, das ist eins der Probleme, die wir da lösen können.
Du hast Digitalisierung angesprochen. Es gibt ja Ursachen für diese Zustandsbeschreibung, die du gemacht hast, und die, glaube ich, auch immer steigendere Komplexität dessen, was auch so ein kleineres IT-Unternehmen da letztlich zu beherrschen hat, ja, führt auch zu diesen Schwankungen. Also ne, vom Kunden mal rüber zum Systemhaus oder IT-Dienstleister, Übernahmen wird ja auch in unserer Branche fleißig diskutiert. Was siehst du da als Ursachen ein bisschen, die ihr auch dann mit auf euren Wegen angeht? Denn ihr seid ja sowohl für den Endkunden da als auch für den Dienstleister und das Systemhaus. Also was trägt dazu bei, dass es für manche schwierig ist, die Zielgruppe richtig gut zu bedienen aus deiner Sicht? Was ist beim Systemhaus der Engpass?
Das Problem ist tatsächlich, dass Größe hier eine Rolle spielt. Also wenn du ein Kleinunternehmen bist und du bist vollkommen alleinstehend, also nicht zufällig so Naxon-Partner oder sowas oder 1&1-Partner, dann musst du ja alles selber abbilden. Du unterliegst keiner fachlichen Aufsicht, du tauschst dich im Wesentlichen mit dir selber aus oder mit deinen Mitarbeitenden. Eine Qualitätskontrolle findet nicht statt, du kriegst kaum externe Impulse, wie du dich weiterentwickeln sollst. Und die Anforderungen, die sowohl die Politik mit dem Rechtsrahmen als auch die Kundenseite an diese Unternehmen stellen, die wachsen und sind zunehmend kleinunternehmenfeindlich. Das muss man einfach mal so sagen. Allein die Regulatorik, die wir heute beherrschen müssen, oder auch diese ganzen vielen Haftungsfragen, die wir heute klären müssen. Also für was man als Unternehmer heute alles so haftet im IT-Umfeld, das ist für Kleinstunternehmen zunehmend schwierig zu stemmen. Deswegen sehen wir auf der einen Seite den Trend, dass zunehmend mehr sich unter dem Sach der Synaxon auch tatsächlich in den verschiedenen Verbundgruppen sammeln. Wir wachsen da ja ganz ordentlich jedes Jahr. Und auf der anderen Seite führt das auch zu einer Neuorientierung auf der Kundenseite, was es Unternehmen wie 1&1 relativ leicht macht zu wachsen. Also nur mal eine aktuelle Zahl zu nehmen. Bis jetzt, wenn ich das Jahr bis jetzt vergleiche mit dem Vorjahreszeitraum, sind unsere Partnerbetriebe oder 1&1 in Gänze im Außenumsatz um mehr als 80% gewachsen. Und dieses Wachstum beschreibt ganz gut die Veränderungen, die wir gerade im Markt haben. Also es gibt einen offensichtlichen Bedarf auf der Endkundenseite nach Größe oder irgendwie besserer Organisation. Und Synaxon versucht das für unabhängige IT-Dienstleister abzubilden, indem wir Kernkompetenzen hier im Haus vorhalten, die unsere Partner abrufen können, und versucht das auf der Endkundenseite mit 1&1. Also das ist die Situation, mit der wir da heute leben.
Wir sprechen ja heute über verteilte Serviceerbringung, und die Synaxon hat viele Angebote, wo der Partner der Synaxon Freiheitsgrad hat, sagen wir mindestens mal, oder ja, eben entscheidet, was davon passt für mich so richtig gut. Ihr helft ihm sicherlich dabei, diese Entscheidung gut zu treffen. Und in dem System 1&1 ist es ja etwas anders aufgestellt. Das heißt, dort ist, ja, um für den Kunden diesen hohen Standard zu liefern, ja, vermutlich, schauen wir da mal rein, eine Einschränkung von Freiheitsgraden oder eben eine Klarheit und Standardisierung in Prozessen notwendig, um, du sagtest eben, deutschlandweit eben auch als Marke aufzutreten. Das heißt, als ihr diese Sachen als Engpässe beim Dienstleister, beim Kunden festgestellt habt, hattet ihr ja auch schon ein paar Erfahrungen als 1&1 und habt euch dann nochmal einen Ausblick und eine Vision gegeben, was ihr in diesem Markt erreichen wollt und wie ihr das erreichen wollt, vor allen Dingen auch. Und das ist ja ein Mix, glaube ich, aus Haltung, hast du eben auch gesagt, Kundenzufriedenheit und aus Professionalität. 80% Wachstum, glaube ich, hast du eben gesagt. Was ist so in einem längeren Zyklus vielleicht auch das, wo ihr euch hinbewegen wollt, was du mit der 1&1 in diesem Markt der KMU, denn du hast viel bessere Zahlen als ich, das sind ja viele Unternehmen in Deutschland, glaube ich, die unter diese Zielgruppe für euch fallen. Ja. Also was sind die Zukunftsvorstellungen, die du erreichen möchtest, mit natürlich auch denjenigen, die mitziehen?
Also wir sehen in Deutschland allein einen Markt, der ungefähr 340.000 Unternehmen in der Zielgruppe abbildet, was ist natürlich
riesig.
Die wird noch größer, wenn man den Soho-Markt nehmen würde, Small Office, Home Office, da reden wir über die zehnfache Menge. Also wir sind da schon in einem etwas reduzierten Bereich unterwegs. Und wir wollen in den nächsten 10, 15 Jahren, da haben wir uns nicht ganz genau festgelegt, wollen wir einen Marktanteil von 15% erreichen. In Bezug auf die Anzahl der gewonnenen Unternehmen. Da haben wir noch einen Riesenweg vor uns. Das wollen wir erreichen mit 101 Standorten in Deutschland.
Eine Überraschung.
Ob sie dann wirklich werden, sehen wir dann. Ja, ob es sich auch 90 tun oder 120 sein müssen.
Solange das Ziel erreicht ist, des Marktanteils.
Ja, das wollen wir allerdings schneller erreichen. Also die 101 Standorte wollen wir gerne in den nächsten 5 bis 6 Jahren erreicht haben. Und ich glaube, dass das auch einigermaßen realistisch ist. Also das ist so das rein quantitative Ziel, was wir uns gesetzt haben. Zusätzlich wollen wir europaweit in den wichtigsten Ländermärkten existent sein. Da sind wir auch in Vorbereitungshandlungen schon gerade. Und auf qualitativer Ebene wollen wir tatsächlich die führende IT-Dienstleistermarke Marke für KMU werden. Und das heißt, wir wollen eine Qualität in der Dienstleistung bringen, die die Kunden begeistert und ein großes Vertrauen in uns bringt. Und das ist auch schwierig, das muss man schon sagen. Da steckt der Teufel im Detail. Je näher man sich damit auseinandersetzt, desto...
Man macht eine Tür zu und ja, in dem Raum sind noch ein paar Türen drin.
Es kaskadiert. Ja. Also es kaskadiert tatsächlich. Und das ist eine niemals endende Aufgabe. Also man hat früher gesagt, Retail ist Detail. Das gilt für den Dienstleistungsmarkt mal mindestens genauso. Also man hat unfassbar viele Stellschrauben, an denen man da arbeiten kann, um dann ein begeisterndes Kundenerlebnis zu erzeugen. Und da wollen wir auf jeden Fall einen neuen Maßstab setzen innerhalb der nächsten 5 Jahre. Da sind wir ein gutes Stück vorangekommen, aber da ist auch noch ein weiter Weg vor uns. Ja, und dann wollen wir der attraktivste Arbeitgeber im IT-Markt werden und wir möchten auch, dass unsere schon sehr besondere Unternehmenskultur, die wir sowohl bei Synaxon als auch bei 101 haben, dass sie bewahrt und ausgebaut wird. Also das Vertrauensbasierte, das Partizipative, was wir haben, das wollen wir gerne retten, auch in eine Unternehmensgröße, die deutlich höher, größer ist als das, was wir heute haben, auch nicht ganz trivial. Und wir möchten, dass sowohl wir als auch unsere Partner geachtete, bekannte Mitglieder ihrer jeweiligen Community in den Standorten sind, also geachtete Unternehmerpersönlichkeiten. Das ist so die Vision, auf die wir hinarbeiten.
Ein Baustein, mehrere hast du erwähnt, ist ja die tatsächliche IT-Leistung. Ein wesentlicher, damit der Kunde eben diese erhöhte Qualität und diese hohe Zufriedenheit wahrnimmt auch tatsächlich. Und da gibt's ja ein Zusammenspiel in eurem Franchise-Konzept, was ihr mit der 1.0, wer es noch nicht weiß, da ist die Kamera, das war jetzt für mich. Es ist ein Franchise-Konzept und ich glaube das einzige Franchise-Konzept im Moment für jemanden, der daran Interesse hat. Und Thema ist ja verteilte Serviceerbringung, das heißt ihr als 1.0.1 Zentrale, ist das richtige Wort, Einzelheitszentrale, tut etwas und die Standorte, die 101 Standorte erbringen dann etwas. Wenn ich jetzt Kunde wäre, ich wäre vermutlich Soho, aber nehmen wir mal an, ich hätte auch einen guten Weg in den nächsten 5 Jahren vor mir und hätte jetzt 15 Mitarbeiter, dann wäre ich doch vermutlich in eurer, deiner Zielgruppe. Wer erbringt denn welchen Teil der Servicekette für mich? Wie sieht das konkret aus, was eure Standorte oder in Minden ist noch?
Das ist hier Schlossholte. Also
gehört zum Marktgebiet.
Aber das gehört zum Marktgebiet Schlossholte.
Ach so?
Ja, Ostwestfalen. Okay. Also wir haben Ostwestfalen aufgeteilt in Ostwestfalen und Lippe. weil zu Lippe noch Paderborn geschlagen wurde. Okay. Also wir sind in Ostwestfalen-Lippe mit zwei Standorten unterwegs. Einer sitzt in Detmold, unser Partner in Detmold, und einer in Schlossholte. Von diesen beiden Standorten bearbeiten wir das gesamte Marktgebiet bis Minden hoch tatsächlich auch.
Und welchen Teil in dieser Serviceerbringung macht jetzt die Zentrale für mich und welchen würde ein Standort machen? Wie organisiert ihr diese tatsächliche Serviceerbringung?
Ich muss deswegen so ein bisschen lachen, weil wenn man über die Frage nachdenkt, wir sind da schon so ein bisschen bescheuert. Also das ist so filigran aufgeteilt, dass man das eigentlich nur sinnvoll anhand der sogenannten Customer Journey irgendwie mal darstellen kann. Ne? Also den ersten Kontakt, den du mit uns wahrscheinlich hast, ist mit der Zentrale, nämlich mit unserem Telefoninnendienst. Der dich dann irgendwann mal anrufen würde und die frohe Botschaft verkündet, dass du 101-Kunde werden darfst. Und wenn du das eine coole Idee findest, mal unseren Partner kennenzulernen, also entweder den Detmolder, in diesem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich Frank Schloss Weber, Holte. Schloss Holte, Frank Weber, wenn du den mal kennenlernen möchtest, dann besucht er dich in deinem Unternehmen. Das ist dann also wieder der Partner, also Erstkontakt Zentrale, dann kommt der Partner ins Spiel. Also wenn du dann sagst, oh, das ist jetzt eine coole Sache, da will ich dabei sein, dann wird der Partner die Infrastrukturanalyse und das Onboarding-Projekt mit dir machen und ist auch hauptverantwortlich für die laufende Betreuung. Aber die teilt sich dann wieder auf in Zentrale und Partnerbetrieb. First und Second Level machen wir. Und den Third Level und alles, was mit Vor-Ort-Einsatz zu tun hat, macht der Partner und auch alle größeren Infrastrukturprojekte, die im laufenden Betrieb so kommen, macht der Partner dann wieder. Also es ist tatsächlich so, je nach Tätigkeitsfeld pendelt das hin und her. Du hast mal mit der Zentrale und mal mit dem Partner zu tun.
Das heißt, ich hätte dann auch, oder meine Mitarbeiter, wenn die was haben und sich bei der 1.0.1 melden wollten, erstmal Ja, mehrere Nummern vielleicht.
Nee, erstmal eine. Das ist eine. Die zentrale Service-Hotline. Ach, ist hier in Schloss Holte. Das heißt also, wenn du jetzt Kunde in München bist, rufst du eine Nummer in Schloss Holte an. Das ist die Support-Hotline. Und da sind wir dann wieder ganz traditionell aufgestellt.
Überbrücken gewisser sprachlicher Barrieren wird dann kommen.
Ja, wobei das glücklicherweise gar nicht so schwierig ist. Ja, wir haben das ernsthaft diskutiert. Ne? Also kannst du das bringen? Eine Schloss Holter Vorwahl für eine Service-Hotline nehmen? Oder noch schlimmer, 0800 Nummer, ja. Oder aber du kriegst einen Anruf, wo jemand einen Termin mit dir vereinbaren will, was nicht aus dem Standort kommt. Das waren schon Fragen, die wir hier diskutiert haben. Ne? Und das funktioniert glücklicherweise ganz gut. Auch die Frage, kannst du überhaupt First-Level-Support zentralisieren und das vom Partner wegnehmen? Da gibt es eine Menge Leute, die sagen, das geht nicht.
Ich finde es ehrlicher. Ich kenne auch manche Konstrukte, da ist dann eine Regionalnummer, die aber also der Kunde wählt eine Regionalnummer, aber landet dann bei einer Nummer, die er nicht sieht und bei einem zentralen Desk in irgendeiner Form. Ja. Da finde ich es ehrlicher, er weiß, wo er anruft.
Erstens das und zweitens ist es deswegen auch illegal, das zu faken.
Ach so.
Ja. Also es wäre ja nicht so, dass wir das nicht mal geprüft hätten, ja, aber das ist zumindest wettbewerbsrechtlich schwierig. Im Vertrieb wird das natürlich immer mal wieder diskutiert. Wäre es nicht besser mit der lokalen Vorwahl? Also technisch wäre es möglich. Bislang haben wir uns dagegen entschieden, was nicht heißt, dass es immer so sein muss. Aber spätestens, wenn du den dann hörst und das hörbar ein anderer Dialekt, dann weiß man
das. Das ist ja auch, diese Serviceleistung besteht ja aus gewissen Automatismen. Mhm. Also Managed Service spielt ja auch, glaube ich, eine große Rolle.
Kann man sagen, ja.
Darf man sagen. Ja. Also es ist ja nicht die Fehlerbehebung das Ziel, sondern das Vermeiden von Schwierigkeiten, um diese hohe Zufriedenheit zu erreichen. Ja. Das heißt, die Zentrale managt auch diese, welche Tools auch immer ihr gerade als die richtigen erachtet für eure Zielgruppe und das Zusammenspiel all dieser Tools von Security über RMM, über welche Dinge auch immer. Also ihr.
Ja, und hier wird's richtig bekloppt. Wir holen diese Leistung von Synaxon. Also 101 holt diese Leistung von Synaxon und zwar aus dem Bereich.
Das darf mir aber egal sein, da den Minden.
Ja, das kriegst du auch nicht mit. Ja. Also das interessiert die Kunden ja auch nicht. Also das Synaxon Service Team macht diesen ganzen Monitoring-Bereich zum Beispiel, um mal nur ein Beispiel zu nennen. Letztlich auch das Network Operating Center ist bei Synaxon aufgehängt und 101 ist Kunde bei Synaxon. Und daran siehst du, wie komplex dieses Zusammenspiel der zentralen und dezentralen Leistungserbringung mittlerweile geworden ist. Und dann fragt man sich, warum tut man sich das überhaupt an? Weil das erhöht die Komplexität, das erhöht die Fehleranfälligkeit an der Stelle. Wir glauben allerdings, dass das Qualitätsversprechen, was wir und auch viele unserer Partnerbetriebe bei Synaxon draußen machen, leichter und wirtschaftlicher zu erreichen ist, wenn man dieses filigrane Verteilen der einzelnen Leistungselemente tatsächlich orchestriert. Und ein Dashboard selber zu managen, macht erst ab einer bestimmten Größe Sinn. Auch für 101 aktuell nicht sinnvoll, das zu tun. Für Synaxon als Dachverband dann schon wieder. Da sind genug Maschinen, da lohnt es sich, über Skripte nachzudenken, da lohnt es sich, Data Scientisten dran zu setzen und ähnliches. Das macht selbst für ein System wie 101 gerade keinen Sinn. So, und dann musst du dich das halt an jeder Stelle der Leistungserbringung fragen. Innendienstvertrieb, First Level Support, Second Level, Third Level, wo kommt die Systemarchitektur her?
Ich habe die Nummer von dem Frank Weber vermutlich ja auch immer noch, wenn ich wollte.
Ja.
Ne? Der ist ja mein Standort, der, du hast eben gesagt, der grundsätzlich dafür verantwortlich ist, dass mein Unternehmen als Kunde zufrieden ist.
Und das Erstaunliche ist, dass viele Synaxon-Partner haben uns vorher gesagt, das wird nicht funktionieren, die werden darauf bestehen, einen persönlichen Ansprechpartner am Standort zu haben und die wollen nicht an einer anonymen Hotline anrufen, weil natürlich viele so dieses abschreckende Beispiel von richtig großen Callcentern jetzt vor Augen haben. Also wenn du als Privatkunde mal das Pech hattest, bei der Telekom anrufen zu müssen.
Ich habe heute mit der Deutschen Bank telefoniert, war aber in Ordnung, liebe Deutsche Bank. Okay.
Auch da gibt's Licht und Schatten, ja, aber ich glaube, die Anzahl der frustrierenden Erlebnisse einfach groß genug, dass natürlich man Angst haben könnte, oh, ich bin da in so einem Callcenter. So, wir machen da ganz grundsätzlich einen Unterschied zu vielen Großunternehmen. Bei uns sitzen echte Techniker im First-Level-Support. Und nur um eine Zahl zu nennen, die den Unterschied zwischen großen Callcentern und 1&1 deutlich macht. Im Schnitt wartest du bei uns 22 Sekunden, bis du einen Techniker am Rohr hast.
Das habe ich heute auf der Webseite gelesen, ja, bevor ich hingefahren bin.
Das ist eine Zahl, auf die wir sehr stolz sind.
Ja, die steht da auch sehr präsent.
Ja, also wir sind sogar aktuell besser, ja, aber wir lassen das im statistischen Mittel mal so stehen. Und du musst da nicht mit dem Sprachroboter sprechen, ne? Also geht es um ihre IT, drücken sie die 1, für die 3 drücken die 2 und so, also das haben wir alles nicht. Und sondern da ist ein echter Mensch mit echter Ahnung, der genau weiß, was dein Problem gerade ist, weil wir ja die Monitoring-Daten auch da haben, mit einem Ticketsystem, ja. Und der dir mit 80%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb der ersten 10 Minuten dein Problem einfach löst. Was unsere Kunden nicht mitkriegen, ist, dass wir weitere 80% der Fehler beseitigt haben, bevor sie zu einer Störung beim Kunden geführt haben, durch automatisierte Prozesse dahinter.
Jetzt sind das ja Tätigkeiten, also gerade das, was du eben beschrieben hast, Tätigkeiten, die ein Unternehmen, bevor es jetzt 101 Standort wurde, jetzt mal Schloss Holte ausgenommen, aber die anderen, die den Weg zu den 101 Standorten machen, ja selber ausgeführt hat. Wie auch immer das umgesetzt wurde. Das heißt, für so eine dann zukünftige oder jetzt aktuelle Zusammenarbeit mit euch muss ich doch auch so ein Standort, wenn es jetzt keine Neugründung ist, sondern ein Unternehmen, was es dort schon gibt, ja auch ganz schön umorganisieren, um dann in diese, wie du sagtest, filigran aufgeteilten und funktionsfähigen Abläufe einzustimmen.
Und das funktioniert in aller Regel nicht. Das haben wir jetzt ja mit den ersten 12 Standorten, die wir jetzt haben, haben wir jetzt hinreichend rausgefunden. Das wird bei uns nur noch eine ganz, ganz seltene Ausnahme sein, dass ein Bestandsunternehmen mit seinem Bestandsgeschäft in die 101 rein kann. Das ist auch nicht die Mehrheit. Also wir haben aktuell 2 Fälle, wo das Bestandsgeschäft in das 101-Geschäft integriert wurde. Und da war eine so große Nähe von dem Altgeschäft zum Neugeschäft da, dass man gesagt hat, okay, kann man akzeptieren. Hat aber trotzdem Herausforderungen, die wir uns in Zukunft sparen wollen. Wir werden jetzt wahrscheinlich dieses Jahr noch eine einzige Ausnahme machen. Ansonsten bestehen wir auf der Neugründung eines Unternehmens. Das kann ein erfahrener IT-Unternehmer sein, aber er muss eine neue Gesellschaft gründen.
Eine neue Gesellschaft. Systemisch ist das was anderes.
Komplett. Ne? Ja. Und das heißt also, ein Altbetrieb in die Richtung 1&1 zu transformieren, das wird die absolute Ausnahme bleiben. Ich will das nicht kategorisch und dogmatisch verneinen für die Zukunft, aber der Regelfall wird sicherlich nicht sein. Und weil genau das, was du beschreibst, ist extrem schwierig, wenn du vorher mit einem ganz anderen System gelebt hast, die Mitarbeitenden sozialisiert sind. Nehmen wir mal, das ist sogar ein zweitwelliges Geschäft, ja, also der Zeit gegen Geld, projektorientiert, Handelsorientierung, der soll jetzt nach unserem Modell 101 Geschäft machen, no way, keine Chance. So, und selbst wenn der MSP gewesen ist und der ist schon relativ nah an dem Geschäftsmodell dran, in der konkreten Ausprägung, wie wir es machen, sind die Unterschiede dann doch größer, als man denkt.
Ja, müssen, weil er ja überhaupt nicht von der Kette her mit einem zentralen Desk oder zentralen Services gearbeitet hat.
Ja. Und das stellt ja auch Anforderungen an die Dokumentationsqualität. Also das funktioniert ja nur dann, wenn alle in der Kette sich an Dokumentationsstandards halten.
An die Tools. Also ja, es gibt ja auch nicht nur für eine bestimmte spezifische Leistung, die man da braucht, um das zu erbringen, einen am Markt, der gerade diese Funktionalität anbietet, sondern egal, wo man hingreift, toolseitig gibt's ja immer mehrere. Und auch da würdet ihr ja bei bestehenden Systemen erstmal auf eine gewachsene, auch Tool, also auf Menschen, die gewisse Abläufe gewohnt sind und auf Prozesse, Tools etc., die auch fest manifestiert sind, treffen.
Selbst wenn man das noch gelöst bekäme, was ich schon schwierig fände, aber selbst wenn man das gelöst bekäme, du musst nach einem gewissen Standard die Infrastrukturanalyse machen, damit nachher das Onboarding-Projekt nach einer bestimmten Art und Weise gemacht werden kann. Und das Onboarding-Projekt muss auf eine bestimmte Art und Weise dokumentiert werden, damit der First-Level-Supporter, der ans Telefon geht, weiß, mit was er es ungefähr zu tun hat.
Dinge halt da so lösen kann, wie es auf der Webseite steht.
So ist es. Und dann, und das wirklich auch zusätzlich Wichtige ist, dass die Dienstleistungen einheitlich paketiert sind. Also, dass die Leistungsversprechen einheitlich sind. Weil stell dir mal vor, du hast 80 unterschiedliche Leistungsversprechen darüber und was ist in dem Bezahlpaket drin, was darf abgerechnet werden, was nicht. Das wäre nicht mehr beherrschbar. Deswegen muss das absolut standardisiert und vereinheitlicht werden.
Infrastrukturanalyse und Onboarding hast du gerade gesagt. Mhm. Auch das. Lass uns bitte in zwei technische Facetten nochmal so was Serviceerbringung und wer tut was bei euch reinschauen. Jetzt hast du ja ganz eingangs in der Situationsanalyse schon gesagt, es ist sehr heterogen, mhm. auch bei Kunden, was sie haben, wie gut es läuft. Das heißt, ihr trefft in dieser Infrastrukturanalyse ja vermutlich eben genau auf diese Unterschiedlichkeit, was technische Natur angeht, was die Supportzufriedenheit, was alles angeht. Digitalisierung war von dir ein Stichwort. Ich habe wirklich gar kein Bild davon, wie ihr mit dieser Unterschiedlichkeit umgeht. Also wie individuell das Zielbild, in das ihr, was auch immer das, ihr wisst ja auch vorher nicht, was der hat, auf den ihr dann mit dieser Analyse trefft.
Ja.
Wie standardisiert ist das Zielbild, was da rauskommt?
Nicht besonders. Also wir lassen ganz schön Individualität zu. Die Minimalanforderung ist, das muss mit unseren Methoden nachher wartbar und betreubar sein, das System. So, und da gibt es natürlich in der Masse Infrastrukturen da draußen, die sind so designt, dass sie mit dem von uns kalkulierten Aufwand nicht betreubar sind, nicht rentabel sind. Deswegen ist immer das Ergebnis der Infrastrukturanalyse Minimalinvestments, die der Kunde treffen muss, bevor er bei uns überhaupt in die laufende Betreuung rein darf. Und das ist mal weniger aufwendig, das Ganze. Also wir haben Infrastrukturen, da musst du wirklich alles auf links drehen, weil da so designtechnische Entscheidungen getroffen worden sind, um mal ein Beispiel zu nennen. Ein Apple-Server mit Windows-Workstations dran. Also nur mal, mit was man so zu tun hat da draußen. Ne? Was aufgrund der Anforderungen zu erhöhten Betreuungsaufwänden führt. Also, kann man machen, wir können das so nicht leisten. Also dann musst du entweder einen anderen Preis akzeptieren oder aber wenn du in unser Standardpreismodell rein willst, dann stellen wir das Ding jetzt um.
Idealerweise in den Standard.
Ja, genau.
Das ist ja besser für euch vermutlich, ja, als für einen höheren, individuelleren Preis auch ein individuelleres Szenario zu managen.
Und unsere Kunden sind da wirklich sehr kaufmännisch geprägt. Also die rechnen sich nachher aus, was werde ich an laufender Betreuung nachher weniger zahlen, was muss ich dafür investieren und rechnet sich das unterm Strich. Und glücklicherweise kommen die meisten zum Ergebnis, oh, das ist eine gute Sache, das mache ich jetzt.
Jetzt ist eine technische Heterogenität vorhanden und du hast die Zielgruppe ja auch bis 200 oder 250 Arbeitsplätze aufgemacht. Auch das führt ja vermutlich zu Unterschieden, was ihr dort vorfindet. Also wie viel Serverlandschaft ist denn da? Also, ne, also nicht nur welcher Server mit welchen Clients, sondern überhaupt, was managen die denn da eigentlich? Wer 200 IT-Arbeitsplätze hat, vielleicht noch x andere Arbeitsplätze, der hat vielleicht auch 5 IT-Mitarbeiter oder 7 oder da trefft ihr ja auch nochmal auf eine Unterschiedlichkeit, die ihr dann irgendwie onboardet, damit Dinge aus dem ganzen Szenario von euch gemanagt werden.
Vielleicht mal eine Einschränkung, also der große Schwerpunkt ist 20 bis 100 PC-Arbeitsplätze.
Okay.
Und der große Schwerpunkt unserer Kunden sind die ohne eigenes hauptamtliches IT-Personal. Also wir kriegen zunehmend auch Unternehmen rein, die IT-Mitarbeiter haben, die aber sich nicht weiter belasten möchten mit der infrastrukturellen Betreuung. Also Support-Anfragen, Helpdesk, das wollen, Monitoring, die das gerne abgeben möchten, weil sie sich eher strategisch orientieren und sagen, okay, wir haben ja Digitalisierung noch in der Pipeline und wir müssen uns mit der ERP-Einführung auseinandersetzen und da brauchen wir Ressourcen und dann können
für
wir nicht...
Security patchen und alle ähnliche Dinge.
Da haben wir weder Zeit noch Lust zu und das auch nicht wirtschaftlich.
Ja.
So, und diese Erkenntnis setzt sich immer weiter durch, sodass die durchschnittliche Kundengröße wächst. Und du hast natürlich recht. Also eine Infrastruktur mit 20 PC-Arbeitsplätzen hat eine andere Komplexität als die mit 250 PC-Arbeitsplätzen. Und aber das ist nicht der einzige Komplexitätstreiber, sondern wie hybrid ist die und was für Sonderanforderungen hat der Kunde da alles? Ne?
Sehr gut. Hybrid. Ja. Jetzt nehmen wir mal, in Customer Journey hattest du. Mhm. Also es gab das Vertriebsgespräch, also man hatte mich identifiziert, der Frank war bei mir, wir haben uns gut verstanden, ich bin ongeboardet worden, es läuft alles.
Jo.
Und jetzt ist 1-2 Jahre in die Zukunft mal geguckt, ist auch alles wunderbar. Und jetzt stelle ich mir die Frage vielleicht, du hast Hybrid gesagt, Mensch, können wir hier irgendwas in die Cloud geben oder...
Klar.
Bitte?
Klar. Ja. Drängt sich auf, also, die Frage.
Ja, ne, nicht, Also rufe ich den, wen auch immer ich anrufe, ist ja vollkommen wurscht. Ja. Ich rufe an. Und was passiert dann, wenn ich mit so einer Frage anrufe? Ich kann das ja nicht beantworten für mich, ob das sinnvoll ist, was in die Cloud zu geben.
Also die Frage stellen wir schon in der ersten Infrastrukturanalyse. Was sollte man sinnvollerweise nicht in die Cloud geben? Was sollte man in die Cloud? Das ist also schon im Erstkontakt, bevor du in die laufende Betreuung gehst, das erste Mal entschieden worden mit dir zusammen als Kunden. Und 100% Cloud ist nicht immer zu erreichen, auch nicht immer sinnvoll. Wir haben einen sehr, sehr hohen Cloud-Anteil tatsächlich in unseren Infrastrukturen drin. Weil in letzter Konsequenz die Performance, die Datensicherheit, wenn man keine Angst vor staatlichem Zugriff hat, einfach höher ist, als wenn ich das selber mache. Ne? Und wahrscheinlich auch in der Wirtschaftlichkeit, in den meisten Anwendungsfällen die Cloud besser abschneidet, als wenn ich jetzt alles on-premise bei mir zu Hause auf eigenem Blech mache. So, wenn du jetzt nicht selber auf die Idee kommst, uns gelegentlich mal anzufragen, ist meine Unternehmensstrategie noch mit der IT-Strategie konform und sollten wir was nicht mal einmal pro Jahr melden wir uns bei dir und laden dich ein zu einem Jahresgespräch. So, und das machst du dann mit unserem Partner und zu nahezu 100% mit dem Geschäftsführer des Partnerbetriebs, weil wir uns auch deswegen für Franchising entschieden haben, weil diese Kundengruppe es liebt, mit Unternehmern auf Augenhöhe zu sprechen. Also die finden das nicht so geil, in einem Riesenunternehmen eine ganz kleine Nummer auf Sachbearbeiterebene zu sein, sondern die lieben es, von Chef zu Chef zu sprechen. Und das ist einer der Gründe, warum wir Franchising gemacht haben. Und jetzt triffst du dich mit diesem Geschäftsführer, der manchmal dann noch seinen technischen Leiter dabei hat, dann Third Leveler und Senior Techniker. Und dann beratet ihr euch, was ist die IT-Strategie fürs nächste Jahr oder für die nächsten Jahre?
Wenn ja, man entscheidet. Wenn es klappt, entscheidet man es ja für 3-5 Jahre, wie auch immer.
Ja, aber wenn sich im Unternehmen natürlich dramatisch was ändert, muss man häufiger sprechen. Mhm. Also es gibt ja Unternehmen, die wachsen rasant. Es gibt Unternehmen, die müssen Kostenanpassungen vornehmen, nach unten manchmal. Und dann sind wir natürlich da und wollen auch helfen. Da hilft natürlich auch unsere Vertragsstruktur. Du hast 4 Wochen Kündigungsfrist bei uns noch. Also monatlich kannst du raus aus den Verträgen oder die anpassen. Das heißt also, wir wollen immer, dass die Infrastruktur mit den Bedürfnissen des Unternehmens im Paarflug ist.
Jetzt hat es das Jahresgespräch gegeben und da ist auch rausgekommen, dass es sinnvoll wäre, was in die Cloud zu geben. Wer führt denn jetzt im Zusammenspiel Standort und Zentrale so ein Projekt für mein Unternehmen durch?
Das macht der Standort fast alleine. Also weil die haben die hochqualifizierten Technikerressourcen, haben die immer vor Ort, das ist uns wichtig. So sollte er jetzt Unterstützung brauchen, weil das jetzt ein ganz komplexes AWS-Cloud-Projekt ist mit Microservices und all so ein Zeug, ja. Dann meldet er sich in der Zentrale und dann sagen wir haben hier...
Dann sagt ihr, tu das nicht.
Doch, wir haben hier Architekten, ja, die das können, und zwar bei Synaxon, und wir rechnen dich mal durch. Also weil wir halten das ja bei Synaxon dann wieder vor. Und das heißt, du kriegst technische Unterstützung, wenn du einen gewissen Komplexitätsgrad überschreitest. In der Regel ist es ja doch relativ trivial.
Ich war ja auch mit 15 Mitarbeitern unterwegs, das wird schon machbar sein.
Ja, also da reden wir ja meistens.
Kein Ingenieurbüro mit CAD und wie soll das aus der Cloud, wie sollen die Daten transportiert werden? Es mag da auch spezielle Fragestellungen bei kleineren Unternehmen geben, die schwierig in die Cloud zu bringen sind, aber.
Aber wir reden ja in aller Regel über IaaS, Shift and Lift, wie man so schön sagt. Das heißt, ich nehme die Struktur, wie sie ist, und packe sie einfach irgendwo anders hin.
Mutti ist umgezogen.
So ist es.
Aber die Telefon ist noch die gleiche.
Ja. Und die Komplexität hält sich da ja in Grenzen, glücklicherweise. Das heißt, das kriegen unsere Techniker vor Ort selber hin, haben hier aber auch in der Zentrale einen technischen Franchise-Betreuer. Das ist auch eine Besonderheit des 1:1-Systems, dass wir keine Generalistenbetreuung haben, einen, der für alles zuständig ist, sondern wir haben Fachbetreuung für jeden einzelnen Bereich. Und Technik spielt natürlich eine sehr dominante Rolle dort. Und da sind unsere Betreuungsressourcen hier jederzeit verfügbar und die Ansprechpartner stehen zur Verfügung, um zu sagen, okay, wenn du da Unterstützung brauchst, da ist er.
Lass uns mal nach vorne blicken. Ja. In der nicht nur die Customer Journey, die jetzt schon 2 Jahre in der Zukunft war, sondern vielleicht der eine Teil auch, welche Dienste dir und euch vorschweben. Man findet ja über die 101 auch viel online und kann sich dort informieren, welche Dinge sind es denn, die ich als Kunde, wenn jetzt ein Kunde zuhört, die ich dort als Leistung erhalten würde. Und als so habe ich euch ja auch kennenlernen dürfen als ein System, was immer gut hinschaut, was läuft gut und auch so einen stetigen Verbesserungsdrang hat. Was sind so Services, die ihr euch anschaut, auch was macht die Zentrale, was wird da zukünftig der Standort leisten? Also wo liegen so unabhängig vom Wachstum, was du eben als Vision beschrieben hast, auf der inhaltlichen Seite, was drin ist in der Box sozusagen für so einen Standort, wo liegen da im Ausblick eure Schwerpunkte für die nächsten 1-2 Jahre, sagen wir mal?
Das kann man aus zwei Blickrichtungen betrachten. Das eine ist, wir sind erstmal sehr weit oben angefangen mit Standardisierung und uns zu fragen, wer macht was. Also allein, dass wir standardisiert haben, es muss eine Infrastrukturanalyse, ein Onboarding-Projekt geben, dann eine laufende Betreuung mit den Jahresgesprächen. Das ist ja in unserer Branche nicht normal, dass man das standardisiert. Das macht jeder so, wie er Bock hat. Ne? Und manche machen es auch gar nicht. Die sagen, okay, du willst Betreuung, kein Problem, zack, wir legen los.
Es soll selbst in Unternehmen einen Unterschied machen, ob Klaus oder Peter da gerade hingehen.
Jo.
Aber das ist noch eine andere Detail.
Ja, auf der Ebene sollte das dann noch keinen Unterschied geben, auf der tieferen Ebene schon sehr wohl im Prozess. Individualität ist ja nicht per se Schlechtes und Standardisierung darf man noch nicht übertreiben. So, und jetzt haben wir uns also von dieser sehr übergeordneten Ebene des Prozesses, haben wir uns immer tiefer reingebuddelt und haben uns gefragt, an welchen Stellen machen Standardisierungen denn Sinn? Nehmen wir mal ein heiß umkämpftes Thema bei uns, die Backup-Policy. Also wie feingranular wollen wir es denn standardisieren? Und da sind die Techniker unserer Standorte und der Zentrale übereingekommen, bis auf Detailebene. Also da wollen wir relativ wenig dem Zufall überlassen. Klar, die ganze Krypto-Szene da, Krypto-Trojaner haben gezeigt, Backups sind doch irgendwie wichtig.
Ist hilfreich.
Ja, hilfreich. Und man hört ja vom LKA immer, ne, von den ganzen Beamten, kein Backup, kein Mitleid. Also das ist schon irgendwie angekommen und natürlich auch bei uns. Dass wir sagen, da werden wir uns bis auf Mikroebene damit auseinandersetzen müssen mit Standards. Das ist eine Geschichte. Und wo man sich dann immer wieder fragt, wer macht was und was ist zentral, was ist dezentral. So, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch auf der Kundenseite von der Leistungserbringung immer mit der Frage konfrontiert, was ist der sinnvolle Scope unseres Geschäftes? Wir sind ja sehr fokussiert. Wir machen Infrastrukturbetreuung, das war's. Also wir machen kein ERP, wir machen kein Business Intelligence, wir machen kein Digital Signage, wir machen unfassbar viel nicht. So, jetzt sind wir aber trotzdem der erste Ansprechpartner für IT-Fragen von unseren Kunden da draußen. Und natürlich kommen die mit solchen Fragestellungen zu uns. Ja, überlegen, neues ERP-System, könnt ihr das nicht machen? Nein, können wir nicht, aber wir können dir jemanden bieten, der es kann. Und da spielt natürlich dieses ganze Orchester Synaxon dann plötzlich wieder eine Riesenrolle. Vor allen Dingen und ganz prominent iTeam hier an der Stelle, wo wir sagen, es gibt eigentlich kein digitales Problem, was wir nicht innerhalb dieses Verbundes lösen könnten. Und ich glaube schon, dass wir in Zukunft dieses Thema Orchestrator des Ökosystems Synaxon relativ stark auch mit 1&1 verbinden werden, weil wir wissen, was diese Kunden als nächstes haben wollen und was sie brauchen. Und wir bieten maximal 10% dessen an, was sie gebrauchen könnten. Und dass wir uns da als Orchestrator sehen und sagen, okay, wir wissen ganz genau, dieses Problem kann durch den IT-Partner XY gelöst werden. Hier haben wir einen IT-Service-Network-Partner, der das kann, oder einen Synaxon-IT-Partner, weil wir unsere IT-Partner tatsächlich am besten kennen an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Und deswegen bleibt das immer sehr lebendig, auch in der Komposition der Leistungsversprechen. Jetzt noch sehr fokussiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das irgendwann mal deutlich aufweiten.
Da fällt mir noch eine Frage, weil ich die Chance habe, Fragen loszuwerden. Weil die auch im Markt, weil ich die im Markt jetzt erstmal jetzt als Wahrnehmung habe, und zwar Digitalisierung auf der Strecke zwischen Kunde und seinem Dienstleister. Also du warst ja jetzt richtigerweise in der tiefen Geschichte mit dem Backup drin und irgendwo auch in der breiten Frage, wie orchestrierte das Signage oder ERP etc. Und es gibt ja auch überhaupt mal die kommunikative Strecke und die Darreichungsstrecke zwischen einem Kunden und seinem Dienstleister. Und da gibt es ja auch gerade bei Cloud-Services Themen wie ein Portal für den Kunden und jetzt nicht der Zugang zum Ticketsystem, wo er reingucken kann, sondern etwas drüber hinaus. Und wenn man schnell wächst, hypothetisch jetzt mal, ne, wenn man Wachstumsziele hat und auch vielleicht auch in der Prozessqualität darüber vielleicht noch was besser machen kann, sowas wie ein Self-Service-Portal oder ähnliche Dinge. Also habt ihr da auch Digitalisierung irgendwo auf der Fahne oder ist das erstmal hinten dran und sagte, nee, das ist für ein KMU, du hast ja Unternehmer zu Unternehmer genau. eben auf der genau anderen Schiene der Kommunikation angesprochen. Aber im Markt gibt's ja auch die Frage, jetzt mal ganz allgemein, unabhängig von 101, ja auch die Fragestellung, was kann ich meinem Kunden auf digitalem Wege zur Verfügung stellen?
Es ist witzig, dass du das gerade ansprichst, weil es nicht keine 2 Stunden her habe ich das diskutiert hier im Haus.
Liebe Zuhörer und Zuschauer, davon wusste ich wirklich garantiert gar nichts.
Also das war wirklich gerade Thema bei uns in der Vorstandssitzung, wo wir darüber diskutiert haben, was wir genau in diese Richtung tun können, weil wir haben ja Angebote synaxonseitig, was solche Themen angeht.
Gerade wenn man standardisiert, ihr standardisiert ja, ne?
Also nehmen wir das Beispiel so Commodity-Produkte, muss ich zu jedem Notebook wirklich eine Beratungsleistung bringen oder habe ich nicht einfach ein Portal, da klicke ich drauf und habe ich das da, ne? Als Workplace as a Service zum Beispiel oder einfach nur so kaufen. Oder ich brauche eine neue Maus oder einen Drucker. Da muss man ja nicht so ein riesen Bohai jedes Mal machen. Könnte der Kunde ja auch selber draufklicken, bestellen, fertig.
Das machen die Großen im Markt auch nicht, was die dann als E-Commerce beschreiben.
Ja,
das
genau.
Das ist auch ein Klicken im ERP-System.
So ist es. So, und wir haben uns jetzt vorläufig mal dagegen entschieden, das in der ganzen Breite zu spielen. Aber wir wollen jetzt tatsächlich mal versuchen herauszufinden, ob nicht für einen bestimmten Bereich von Dienstleistungen und Sortimenten diese digitale Darreichungsform nicht ideal sein könnte. Wir werden so in den nächsten 2-3 Monaten möglicherweise mal einen Test fahren. Also wir haben heute schon mal beschlossen, wir gucken uns das Problem mal genauer an.
Ja, das kann nicht schaden.
Ja, und ob wir da jetzt wirklich was machen, weiß ich noch nicht. Da müssen wir noch eine Menge Leute von überzeugen. Aber dieses Mensch zu Mensch ist eine nette Sache, kostet aber Geld. So, und alles, wo ich den Faktor Mensch rausnehmen kann, weil es sich um niedrig qualifizierte Tätigkeiten handelt, auf die sowieso keiner Bock hat, dann ist natürlich Digitalisierung eine ganz feine Sache.
Nur als Gedanke an der Stelle, mit Kundenblick drauf, also das eine ist euer Blick drauf und euer Wachstumsblick und das andere ist ja auch der Kundenblick. Ich habe eben gesagt, ich habe mit der Deutschen Bank heute telefoniert und es gab auch schon Vorgänge, wo ich froh war als Kunde, dass ich was online gemacht habe und nicht anrufen musste.
Ja, klar.
Also ne, es mag ja auch mit dem Kundenblick Dinge geben, wo ihr dem Kunden einen Gefallen tut und ihm vielleicht eine Option anbietet. Aber das werdet ihr feststellen.
Ja, ich meine, es ist ja glücklicherweise mittlerweile Standard, dass man sich sein Passwort wenigstens schon mal selbst zurücksetzen kann, ja. Früher musstest du eine Hotline dafür anrufen. Also das ist noch gar nicht so lange her, wo man selbst das noch nicht automatisiert hat. Also das Thema der Automatisierung und Digitalisierung ist für uns evident, weil das ist ein Kosten- und ein Zufriedenheitstreiber. Jemanden anrufen zu müssen, ist halt stressiger als
für
2 Mausklicks.
Im Zweifel.
Ja, klar,
nicht, auch für nicht nur für euch.
Nee. Natürlich, da wo es sinnvoll ist, muss man das vorantreiben. Fakt ist, der Automatisierungsgrad unserer Branche ist schon verdammt niedrig. Also wie viel wir noch per Hand machen müssen, weil die Systeme einfach gar nicht da sind. Ne? Und wir haben vorhin ganz kurz über Monitoring gesprochen. Natürlich wäre es ideal, wenn ich nicht jedes Mal einen Mensch dazwischen schalten müsste, weil der stellt einen Fehler fest, das könnte bald zum Ausfall führen. Und meistens sind es abgeschmierte Dienste oder sowas. Also wenn das Ding mal selber selbstständig runter und wieder hochfahren würde, ja, das klappt jetzt in Ansätzen schon und mit Scripting, man kann viel machen, ne? Aber es ist schon beklagenswert gering, der Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad. Und ich glaube, da liegt erhebliches Potenzial für die Zukunft. Ob unbedingt wir da der Treiber sein müssen, weiß ich nicht. Das könnten ja auch die Softwarehersteller und die Plattformbetreiber da an der Stelle sein.
Absolut. Da gehen wir jetzt nicht rein. Auch viele, mit denen ich spreche, wo die SaaS-Thematik, die ja, ne, du hast eben auch ERP-Hersteller erwähnt, was das für einen Einfluss auf diejenigen hat, die heute Infrastrukturen betreuen, das wäre noch Stoff für
Ich mache mir da wenig Sorgen. Also diese Angst, man wird aus dem Markt gejagt, weil die Komplexität so niedrig ist, das kann der Kunde alles selber machen. Das ist doch seit 30 Jahren.
Nein, der Kunde wird das nicht machen wollen. Das
Es gibt aber, oder du meinst der Hersteller selber dann?
Ja, ich glaube, für den Dienstleister könnte es komplexer werden. Also wenn ich jetzt heute irgendwas auf VMs lift, egal ob Lift and Shift oder nicht, dann habe ich da 5 VMs für 15 Mann-Unternehmen. Ja. Kaiser laufen dann da 5 VMs und was auch immer ich brauche, von Datenbank bis sonst was, wird der irgendwie raufgeknallt.
Ja.
Und wenn das jetzt aber 5 SaaS-Dienste sind, die wo auch immer laufen, ich würde die als Kunde nicht managen. Ich brauche immer noch wen, der mir hilft bei der ganzen Sache. Aber die Art der Hilfe ist ja eine vollkommen andere als Infrastrukturmanagement, was du jetzt eben gerade als euren Kern genannt hattest.
Da habe ich eine ganz eigene Hypothese aufgestellt so in den letzten Jahren und da bin ich glücklicherweise auch nicht ganz alleine mit. Ich glaube, wir haben so ein Komplexitäts- und Tätigkeitsfenster, was ungefähr immer gleich groß bleibt. Also du hast Sachen, die fallen unten raus, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und im gleichen Augenblick rauscht von oben wieder was rein. Ne? Also das ist das Einzige, was echt stabil war in der Branche die letzten Jahrzehnte.
Und der Arbeitsplatzbedarf. Also vielleicht teilen wir die Ansicht, dass ein Mangel an Arbeit nicht zu erwarten ist für unsere.
Das ist doch das Irre. Wir kämpfen genau mit dem gegenteiligen Problem. Wir haben mehr Arbeit als beherrschbar ist.
Also egal welche das in Zukunft sein wird, das wird die Zukunft zeigen.
Was ist denn der größte Wachstumshemmer? Ist ja nicht der möglicherweise fehlende Kundenbedarf. Vielleicht kommt das in der Rezession. Ne? Ja. Der größte Wachstumshemmer ist, rechtzeitig an richtiges Personal zu kommen gerade, um die Aufträge überhaupt abwickeln zu können. Wir haben in einigen Standorten immer mal wieder Vertriebsstopps, weil wir sagen, irgendjemand muss es abbilden, ja, und wir haben nicht genug Leute gerade.
Da sind wir bei meiner Abschlussfrage. Ja. Standort und Vertriebsfrage. Wobei du eben schon ein bisschen was dazu gesagt hast, welche Neugründung hattest du eben schon erwähnt. Also wer jetzt zuhört und sich fragt, ob er überhaupt in den Markt IT einsteigen will, weil das einer ist, wie Frank gerade sagte, wo für jede gehende Tätigkeit auch eine neue, vielleicht sogar spannendere neue durch die Technologie kommt. Oder wer sagt, ich möchte in meinem Unternehmenskonstrukt was verändern und vielleicht mal prüfen, ob so ein 1-0-1-Standort vielleicht eine Idee wäre, eine gute Idee wäre. Ja. Wer sollte sich angesprochen fühlen und was sollte er dann oder sie tun, um das für sich rauszufinden?
Also wir haben ganz interessante Zielgruppen für 1-0-1-Partner. Also was uns schon überrascht hat, war, wie viele sehr erfolgreiche Unternehmer sich für dieses System interessieren. Aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Die einen sagen, ich habe super System ausgeschäft, ich müsste jetzt auf Managed Services und wiederkehrende Einnahmen umstellen. Also das, was wir als die dritte Welle bezeichnen und eine höhere Cloud-Orientierung, sagen, das kriege ich in meinem Altunternehmen nur mit enormem Aufwand und Risiko hin. Ich möchte eine Schwestergesellschaft haben und das kann ich mit 1-0-1 gefahrloser machen als alleine. Die sind bei uns goldrichtig. Und da machen wir uns dann auf die Suche gemeinsam nach einem vertriebsorientierten Mitgesellschafter und Geschäftsführer. Und der Unternehmer kann sich auf die Investoren- und Business Angel-Rolle zurückziehen, wenn er möchte. Wenn er selber sagt, ich habe so richtig voll Bock auf Marktbearbeitung.
Ich bin 54, ja, ich will's bald noch, 55. Ja,
ich will es noch mal wissen. Nochmal, aber haben wir auch. Ja. Also tatsächlich auch in allen möglichen Alterslagen. Sag ich, klar, kein Problem auch, ja, aber man muss schon ein bisschen Begeisterung für Marketing und vertriebsorientierte Themen haben, sonst macht das keinen Spaß bei uns. Ansonsten Investor, Business Angel und wir suchen dann den passenden Partner und Geschäftsführer dafür. Oder aber Existenzgründer, die sagen, dieser ganze KMU-Markt, IT-Infrastruktur finde ich so spannend, da sehe ich meine berufliche Zukunft und ich habe auch Bock auf Technik und auf Vertrieb, die sind bei uns auch herzlich willkommen. Das Wildeste, was wir bis jetzt hatten, war ein Kreditsachbearbeiter oder ein Firmenkundenbetreuer einer Bank, der einen Kreditantrag eines Partners gesehen hat und hat gesagt, oh, das finde ich gut, hat gekündigt und hat dann mit ihm zusammen eine 1-1-Lizenz geholt. Also das sind so die Wege, die zu uns führen. Die sind recht irre. Und wir suchen halt starke Unternehmerpersönlichkeiten und oder Geld. Idealerweise beides zusammen. Man muss wirklich nicht viel Eigenkapital haben, um uns reinzugehen. Also muss man halt bereit sein, ein gewisses Kapitalrisiko zu gehen. 250.000 muss man insgesamt aufbringen mit Eigen- und Fremdkapital. Das Kapitalproblem ist immer das kleinste dabei. Der größte Filter, den wir haben, ist das jemand, der Bock hat, was Großes aufzubauen, Gas zu geben, vertrieblich zu arbeiten, der Technik zwar mag, aber das nicht sein Lebensmittelpunkt ist, sondern ein Unternehmen aufzubauen. Das ist der Lebensmittelpunkt.
Wer dazu mehr lesen möchte, es ist 101.de, wenn ich richtig sehe, und der Link wird auch im Beitrag und in den Shownotes stehen. Wendet euch gerne an den anderen Frank, auch oder an dich.
An wen auch immer.
Ihr seid richtig bei denen, die auf der Seite stehen.
Ja.
Und dann könnt ihr das mit der 1-0-1 analysieren, wie gut das für euch passt. Frank, vielen, vielen Dank für die Einblicke in ein recht alleinstehendes System im Moment in Deutschland. Und viel Erfolg bei euren Zielen.
Vielen Dank.